Cybersecurity entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
Guten Abend, Johannes.
Hi, Reinhold.
Hey, grüß dich. Hashtag einfach absichern. Oh. Kennst du die Kampagne?
Nee.
Das ist die Kampagne von dem Thema bzw. von der Behörde, die wir heute besprechen wollen.
Ui. Also ich, dann, du blamierst mich gleich am Anfang.
Ich habe mir schon überlegt, ob ich das als Quizfrage rausholen soll, aber das ist ja...
Und was sollen wir da machen? Was raten die uns?
Also die Kampagne, die finde ich gar nicht schlecht. Ich habe mir da so ein paar Videos angeschaut, die sind so 2-3 Minuten lang und da geht es eben um eine Aufklärung, wie man sicherer im Netz unterwegs sein kann. Das sind ganz nette Videos. Die machen eigentlich unseren Podcast obsolet.
Nee, unser Podcast macht doch die Videos obsolet. So rum ist es doch.
Ach, stimmt.
Was wird da dann geraten? Was soll man machen?
Also das letzte Video, das ich angeschaut habe, da ging es darum, dass die Omi der Enkelin erklärt hat, wie sicheres Online-Shopping funktioniert. Also dass du beispielsweise schaust, dass in der Adressleiste HTTPS drin steht, dass du nicht auf Log-Angebote reinfällst, wie ein Smartphone für 90 Euro. Und dass, wenn du einen Account erstellst, dass du ein sicheres Passwort wählst.
Das ist ja fun. Das ist ja richtig frech.
Ja, also ich finde es nicht schlecht. Ja, damit haben wir schon ein Thema bzw. ein Aufgabengebiet vom BSI, vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das heißt also, Privatpersonen aufzuklären, also die Bevölkerung aufzuklären über Sicherheitsrisiken. Kennst du noch andere Aufgabengebiete des BSI?
Ja, schon. Also ich meine, das BSI, das ist ja auch die zentrale Meldestelle für zum Beispiel Sicherheitsvorfälle im Rahmen des BSI-Gesetzes oder des Gesetzes zum Schutz kritischer Infrastrukturen. Also es bedeutet, das ist die zentrale Stelle, wo, wenn du einen Angriff auf deine kritische Infrastruktur hast, du dich hinwenden musst sogar und denen sagen, was da genau passiert ist. Und ich glaube, die müssen auch irgendwie Daten sammeln und dann Warnungen rausgeben und so.
Also das BSI gibt es seit 1991 und eine wichtige Sache, finde ich, oder eine erwähnenswerte Sache ist, dass es dem Bundesministerium des Innern unterstellt ist, also Nancy Faeser, und dass die rund 1500 Bedienstete haben und sitzen in Bonn. Das sind erstmal die harten Fakten. Und die bekommen ihren Auftrag über Gesetze. Ja, das sind jetzt so die harten Fakten. Interessant finde ich es, um quasi den vollständigen Überblick darüber zu bekommen, was die so machen, mal sich das Organigramm anzuschauen. Also du kannst auf der Homepage vom BSI dank des Informationsfreiheitsgesetzes das Organigramm runterladen. Und dann siehst du, aus was diese Behörde besteht und was die so machen. Und das finde ich super interessant. Also da geht es ja nicht nur darum, dass die sich um Sicherheitslücken kümmern, im Sinne von, ja genau, wie du gerade gesagt hast, dass die gemeldet werden müssen, dass sie die sammeln und aufbereiten, dass sie sie auch publik machen. Also es gibt auch eine Datenbank, wo du dann sehen kannst, was es für Sicherheitswarnungen im Moment gibt und so weiter. Sondern da gibt es nebenher dann auch Abteilungen, die sich um Sicherheit bei Hardware kümmern.
Nee, also ich meine, es gibt viele verschiedene Bereiche und man merkt schon auch, dass das keine ganz homogene Truppe ist. Also eine Sache, die ich von den vom BSI bereitgestellten Dokumenten am häufigsten nutze, sind diese technischen Richtlinien, die geschrieben haben oder pflegen auch. Und da gibt es ein paar sehr gute Dokumente, aber man erkennt auch schon, dass die Dokumente durchaus von ganz unterschiedlichen Personen geschrieben sind, mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und unterschiedlichen Zielgruppen. Das darf man irgendwie, glaube ich, nicht alles über einen Kamm scheren.
Kannst du mal ein Beispiel nennen? Weil ich hatte jetzt eher so im Blick, dass die sich zum Beispiel auch um die Infrastruktur des Bundes kümmern oder der ganzen Behörden, ja, also des Behördenapparats.
Nee, die machen auch ganz allgemeine Empfehlungen für Unternehmen. Also ganz bekannt ist eigentlich die TR-02102, kryptografische Verfahren, Empfehlungen und Schlüssellängen. Also das ist ein relativ schönes Dokument, relativ gut begründet. Für meinen Geschmack fehlen da ein paar ganz moderne Sachen, aber prinzipiell ist das eine solide Sache. Oder auch die technische Spezifikation zur elliptischen Kurvenkryptographie ist auch schön. Ich habe auch gesehen, es gibt ein Dokument, das spezifiziert den sicheren Umgang von RFID, ja, also zum Beispiel so Zugangskarten, und da sind Implementierungshinweise gegeben, wenn du das zum Beispiel zur Zutrittskontrolle für deine Firma einsetzt, worauf du achten sollst und so. Also das finde ich eigentlich ganz sinnvoll und richtig, ja.
Klingt schon sinnvoll, ja, auf jeden Fall. Also sie machen auch Standards für die Beschaffung im Bund, also welche Geräte beschafft werden dürfen. Das muss immer alles über die laufen. Dann was sie noch haben, ist ja dieses nationale IT-Lagezentrum, wo sie sich 24/7 im Grunde den Zustand des Internets anschauen und schauen, was für Bedrohungen es da gibt, was für Angriffe es da gibt. Ich weiß nicht genau, wie das gestafft ist, aber das klingt auf jeden Fall mal sinnvoll, auch um die Regierungsnetze beispielsweise zu schützen.
Ja, also da würde ich sagen, prinzipiell ja, aber da muss ich tatsächlich sagen, habe ich den Eindruck, das ist so ein bisschen Schmu, was die machen. Also ich kenne das nur von den Screenshots, die man da auf den Monitoren sieht, wo sich dann der Schönbohm hat fotografieren lassen damit. Und das sieht jetzt, also das sah, finde ich, jetzt nicht besonders überzeugend aus. Von dem Informationsgehalt, der da präsentiert wird, dass man da irgendwie fundiert Sachen ableiten kann. Aber prinzipiell hast du natürlich schon recht. Wäre das natürlich schon gut, wenn da jemand einen Blick drauf hätte.
Apropos Blick drauf, was sie ja auch organisieren, ist ja dieses nationale Cyberabwehrzentrum. Davon hast du bestimmt auch schon gehört. Also das ist im Grunde dann die Zusammenkunft von vielen Diensten, sagen wir es mal so, also Bundesnachrichtendienst, Bundeskriminalamt und also um sich zusammenzuschließen und um gemeinsam zu besprechen, falls es Bedrohungsszenarien gibt. Gar nicht so schlecht eigentlich erstmal, finde ich.
Echt? Also sehe ich wieder ein bisschen anders. Irgendwie, also ich finde es ehrlich gesagt schon problematisch, wenn es eine Stelle gibt, die sich um die Informationssicherheit kümmern soll und die ist mit den ganzen Nachrichtendiensten im Bett. Ja, also der militärische Abschirmdienst, das ist ein Geheimdienst des Bundes, der BND ist unser Geheimdienst und die haben natürlich andere Interessen als den altruistischen Schutz aller Menschen, ja.
Apropos Interessen. Also ich habe es ja gerade eben schon gesagt, ne? Also dieses BSI ist ja dem Bundesministerium des Innern unterstellt. Und das ist ja im Moment auch so eine Diskussion eben mit Arne Schönbohm, der ja jetzt kurzfristig abberufen wurde, beziehungsweise 3 Monate eine Zwangspause einlegen muss. Also Arne Schönbohm, der Präsident des BSI, und der wird jetzt von seinem Stellvertreter vertreten, der jetzt die Geschäfte führt. In dem Zusammenhang gibt es eben auch Stimmen, die sagen, naja, ob das jetzt so gut war, den abzuberufen, weil er wohl doch noch einer gewesen sein soll, der versucht hat, so eine Unabhängigkeit des BSI herzustellen.
Naja, also der Schönbohm, der war ja von Anfang an umstritten. Was die meisten Leute ja vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, ist, dass dieser Spitzname Cyberclown, den er hatte, das hat nicht der Böhmermann erfunden. Den trägt er seitdem der im Amt ist, ja, weil der sich halt nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert hat. Und weil die Art und Weise, wie der da berufen wurde, auch jetzt, naja, ich weiß nicht, also so super sauber gelaufen ist es nicht, sage ich jetzt mal. Ja? Also da gab es schon heftige Kritik damals, als sie ihn da zum Chef gemacht haben. Und dass er als Ex-Lobbyist hier möglicherweise nicht die besten Interessen des Bundes vertritt, das war ja vielleicht auch schon eigentlich länger klar. Ich tue mir ja ganz schwer, den zu verteidigen, zumal dem seine Aufgabe ist ja gewesen, das Ministerium für Informationssicherheitsschutz zu leiten. Und da sollte man halt eigentlich ein bisschen auch Ahnung über Informationssicherheit mitbringen.
Das ist aber voll die gute Diskussion, da muss ich jetzt gerade mal einhaken. Ist es so? Also weil was ich gehört habe, ist ja, dass er eben nicht so die Ahnung hatte oder hat, aber dafür eben seine Mitarbeiter dann um Rat gebeten hat und die dann eben in die vordere Reihe gestellt hat in solchen Diskussionen. Was ja nicht schlecht ist, ist eigentlich ein guter Zug von einem guten Chef.
Das stimmt natürlich. Ne? Also nicht jeder Chef muss alles im Detail verstehen, aber...
Ich provoziere dich jetzt.
Ja, ja, ich weiß schon, aber das ist auch gut. Das ist ja auch schon gut. Aber wenn du der bist, der hauptsächlich das Gesicht in die Kamera hält als Chef und der in diversen Interviews irgendwie seine Halbkenntnis zum Besten gibt, dann finde ich das schon problematisch, weil es natürlich auch dann dem Ansehen schadet. Es kann ja dann schon sein, dass in dem Doing irgendwie die Mitarbeiter, dass die gut Ahnung haben, aber das ist ja dann auch schon für die Außenwirkung jetzt vielleicht nicht so ganz ideal, sich da einen hinzustellen, der immer Cyber sagt, ja, Cyberraum, Cyberspace und so. Cyberraum finde ich ganz schlimm, das Wort. Dann im Endeffekt, um unsere ehemalige Kanzlerin zu zitieren, ja, das Internet ist für uns alle Neuland. Hier einen drauf macht auf, ja, das ist alles ganz schwierig, das hat keiner kommen sehen, ja. Weil ich meine, das Thema Informationssicherheit, das hat man halt schon seit Jahrzehnten eigentlich kommen sehen. Und das hatte halt einfach die Bundesregierung voll verpennt und hatte das nicht auf dem Schirm. Und naja, das dann retroaktiv irgendwie mit einem irgendwie versuchen zu kitten, naja, weiß ich nicht, das, naja, ja.
Also ich gebe dir recht und das, die Position kann ich auch nicht weiter halten. Natürlich wäre es gut, wenn die einen Präsidenten hätten oder wenn das BSI einen Präsidenten hätte, der davon auch was verstehen würde. Was ich jetzt eben auch schon gehört habe, ist die Befürchtung, dass eben Schönbomm jetzt geschasst wird und dafür dann eben ein linientreuer Beamter aus dem BMI dann nachrücken darf. Und ja, das wäre natürlich nicht so ideal für das BSI.
Ja, aber geht's noch linientreuer? Also er war doch schon eigentlich ziemlich compliant, sage ich mal, oder? Hat er irgendwie sich gegen Autorität aufgelehnt, hat er irgendwie gesagt, nee, das ist vielleicht keine gute Idee, als diese Cybersicherheitsagenda rauskam oder so. Nee, da hat er sich drüber gefreut, dass das BSI jetzt als zentrale Instanz da immer mehr Wichtigkeit bekommt und irgendwie so, also von kritischem Hinterfragen hat man da jetzt nicht viel gemerkt, finde ich.
Also nochmal weg von dieser Personalie. Ich finde es interessanter, eben diese Nähe zum Bundesministerium des Innern. Weil da wird vielfach gefordert, das BSI müsste eigentlich unabhängig sein. Ja. Also warum ist das eben Nancy Faeser im Moment unterstellt? Da gibt es nämlich einige Probleme, die man sich dadurch einkauft. Dir liegen bestimmt welche auf der Zunge.
Naja, ich meine, wir hatten es ja kurz vorhin schon mal angesprochen, ja. Das Innenministerium ist ja typischerweise eines, das den Schutz der Bürger immer ganz weit in den Vordergrund stellt und dadurch aber halt leider die Freiheitsrechte der Bürger vielleicht nicht so ganz mit hoher Priorität betrachtet. Ja? Oder sagen wir, in dieser Interessensabwägung, die es da sicherlich gibt, eben Schutz bevorzugt. Und Schutz heißt halt in dem Kontext, wir müssen unsere Behörden stärken, wir müssen unsere Exekutive stärken, wir müssen unsere Geheimdienste stärken, wir müssen unsere Polizei stärken. Und stärken heißt in dem Fall, die müssen in der Lage sein, Leute abzuhören, Sachen zu entschlüsseln, damit wir Verbrechen aufklären, sage ich jetzt mal. Ja. Und das ist natürlich schon ein Interessenskonflikt, weil zum Beispiel, wenn eine gut ausnutzbare Sicherheitsschwachstelle dem BSI zur Kenntnis kommt, dann wäre es ja eigentlich aus dieser Interessensabwägung schön, wenn die sagen würden, wir versuchen möglichst unsere Bürger zu schützen und wir versuchen das publik zu machen. Aber das steht ja eigentlich komplett diametral entgegen diesem, ja, ich möchte aber schon auch eigentlich wissen, was die machen. Na, vielleicht ist das nämlich was Illegales. Deswegen kann ich diese Rufe nach Unabhängigkeit des BSI natürlich sehr gut verstehen an der Stelle. Mhm.
Ja. Kleine Quizfrage für zwischendurch. Weißt du, wem dann die Behörde unterstellt wäre, wenn sie nicht dem Bundesministerium des Innern angegliedert wäre?
Ich habe keine Ahnung. Sag's mir.
Bundesrechnungshof.
Dem Bundesrechnungshof? Okay, das ist ja schräg.
Weißt du, was witzig ist? Das nur mal so zwischendurch, bevor wir dann vielleicht auch auf die anderen Skandale, die es so rund ums BSI gab in der Vergangenheit, kommen. Weil das gerade zu dem passt, was du gesagt hast. Es gibt auch Produkte, die das BSI herstellt. Hast du es mal gesehen? Also die geben zum Beispiel Software in Auftrag oder so, die Dateien verschlüsselt, aber auch andere Sachen.
Ja, ich dachte, wir wären noch nicht bei den Skandalen. Aber ja, die Software, die exzellente BSI-Software, GS-Tool ist mir ein Begriff und Chiasmus ist mir auch ein Begriff. Oder meinst du die?
Die meine ich nicht, sondern ich meine jetzt Libelle.
Ja, Moment, Libelle ist ein klassifizierter Krypto-Algorithmus aber, oder?
Ja, aber geheim, also nicht offen.
Das meine ich ja.
Genau, aber ist es so gut? Ich meine, wenn was klassifiziert ist, hinsichtlich Verschlüsselungsverfahren?
Also ich halte es für eine dämliche Idee. Ja, aber ich glaube, der Libelle, den gibt es auch gar nicht in Software, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber den habe ich nicht nachgeguckt, den gibt es, glaube ich, nur in Hardware, weil die sich dann halt einbilden, dass man es dadurch halt schwerer reversen kann. Und ich weiß jetzt auch nicht, was die höchste Freigabe dafür ist. Prinzipiell halte ich es für keine gute Idee, einen Algorithmus sich selber zu überlegen. Kann man natürlich machen, haben die Amerikaner ja auch gemacht. Skipjack haben die Amerikaner sich ausgedacht und das in den Clipper-Chip verbaut. In dem erfolglosen Versuch, die US-amerikanische Bevölkerung auszuhorchen. Und die Bundesregierung hat halt sowas Ähnliches versucht. Aber ehrlich gesagt, ich wüsste jetzt nicht, wo die Libelle eine Rolle spielt, außerhalb von so militärischen Szenarien, oder? Da wird es hauptsächlich verwendet, denke ich, ja.
Lassen wir es Ihnen mal durchgehen und würden sagen, okay, dann haben Sie den Amerikanern da mal was nachgemacht. Ist in Ordnung. Ich fand es nur witzig. Zu anderen Skandalen. Dezember 2018 wurden die Daten von 410 Prominenten und Politikern gehackt, waren auf Twitter verfügbar, wurden dann schnell runtergeladen und geteilt. Und da stand das BSI sehr stark in der Kritik, weil sie die Personen nicht rechtzeitig informiert haben. Also es hat wohl noch wochenlang vor sich hingeköchelt, das Ganze innerhalb des BSI, bevor sie dann mal auf die Leute zugegangen sind, die Betroffenen, und dann mit dem sogenannten Mobile Incident Response Team zu den Leuten gefahren sind, um dann ihre Endgeräte zu checken.
Ja, ich meine, also irgendwie, das wirkt halt alles so hilflos, ne? Und so hemdsärmlich. Und das finde ich irgendwie einfach schade. Ich fand es ja auch ähnlich bei dem Hack des Bundestages, ja, wo das ganze Ding lahmgelegt worden ist. Und dann sagen immer hinterher alle, boah, das waren die, keine, was war's, die bösen Russen waren's, die, da konnte gar keiner was machen und so weiter. Aber prinzipiell ist es doch ein Unding, dass so ein Netzwerk überhaupt gehackt werden kann. Da hat doch jemand schon massiv gepennt, oder? Also, wie kann es denn überhaupt so weit kommen? Ja, ich meine, die Absicherung solcher Systeme, die fällt ja in den Aufgabenbereich des BSI. Oder täusche ich mich da?
Ja, klar.
Also, ja. Ich weiß nicht. Das wirkt dann immer in dieser Incident-Response halt einfach so ein bisschen, ja, hilflos.
Aber kommen wir mal weg zu einem anderen Skandal. Und zwar, wo wieder offensichtlich wird, was für Probleme es gibt, wenn eine Behörde eben mit der Politik verstrickt ist. Und zwar mit Kaspersky. Also Beginn des Ukraine-Kriegs, März diesen Jahres, was passiert? BSI gibt eine Meldung raus, uiuiui, bitte keine Kaspersky-Software mehr verwenden. Also, weil es ist ein russischer Hersteller und man weiß ja nicht, was die so planen, was die so machen könnten mit ihrer Software. Was da die Kritik einfach ist, ist, dass im Grunde vom Ende her gedacht wurde. Also gesagt wurde, okay, es gibt eine russische Software und das ist eigentlich mal problematisch. Aber warum ist die jetzt problematisch? Naja, könnte vielleicht dies und jenes und so. Und eigentlich wurde ja keine Sicherheitslücke gefunden. Und soweit ich weiß, Kaspersky hat auch angeboten, die Software zur Prüfung rauszugeben, was auch immer das jetzt heißt, ne? Also hat Angebote ans BSI gemacht, dass man das öffentlich prüfen kann. Haben sie aber nicht gemacht. Und ich sehe da eine enge Abhängigkeit zwischen dieser Behörde und der Politik.
Also ich bin da zweigespalten. Also einerseits bin ich schon bei dir. Ja, also dass man sagt im Endeffekt, okay, wir haben jetzt nichts gefunden, aber wir glauben, da könnte im Endeffekt, könnten die Russen irgendwie Malware nachladen und deswegen quasi die Firma in den finanziellen Ruin zu stürzen, das ist natürlich schon gewagt, weil ich meine, also wer nimmt den Kaspersky? Also ich habe den bei mir jetzt gelöscht. Aber andererseits, mein anderes Herz, das in meiner Brust schlägt, sagt halt, also eigentlich ist die Empfehlung richtig und ich möchte halt die Welt brennen sehen. Eigentlich hätte die Empfehlung noch viel weiter gehen sollen und die hätten alle Virenscanner einfach grundsätzlich einäschern sollen und sagen sollen, das ist einfach eine saudämliche Idee. Das kann nämlich jeder Virenscanner. Jeder Virenscanner hat so eine Nachladeschnittstelle, ja, zum Update von Definitionstabellen. Also kann mir keiner erzählen, dass die nicht Remote Code nachladen können in ihren Engines, ja.
Ich glaube, wir haben dazu mal eine Folge gemacht.
Ja, eine exzellente Folge, ja. Aber also insofern, ich kann das schon beides verstehen und ich halte das Szenario, auf dem die also diese Entscheidung basiert haben, also dass die russische Regierung Kaspersky zum Beispiel dazu zwingt, irgendwie Malware auszuliefern, jetzt für gar nicht so unwahrscheinlich. Aber prinzipiell, ja, ist das natürlich schon ein bisschen komisch gelaufen.
Also die Frage ist halt, meiner Meinung nach, kann sich das nicht jeder auch denken, jede Privatperson, jede Firma, okay, ich habe da eine Software von einem russischen Anbieter drauf und ich überlege mir, ob das jetzt so sinnvoll ist. Ich entscheide das für mich individuell. Und eben diese Meldung vom BSI dann speziell, naja, also für mich hat sie einfach ein Geschmäckle.
Das halte ich jetzt schon für eine Privatperson für schwierig. Also ich meine, Kaspersky ist jetzt halt nicht Müller oder Schmitz oder so als Name, aber könnten sie auch heißen und dann wüsstest du auch nicht, was da für eine Firma dahinter steht. Oder du weißt ja auch bei ganz vielen Geräteherstellern nicht, wo jetzt die eigentlichen Mutterkonzerne liegen, in welchen Ländern. Also von einer Privatperson zu beurteilen, dass dieser Virenscanner jetzt möglicherweise entwickelt wird in einem Land, bei dem die Jurisdiktion womöglich so ist, dass da Sachen zulässig sind, die den Bürgern schaden, das halte ich schon für unwahrscheinlich, dass das ein Bürger selber entscheiden kann, oder?
Die Frage ist halt, ob es den Bürger erreicht, die Information. Also ich meine, es ging halt durch die Medien. Ich meine, wenn so ein BSI auf seiner Homepage eine Pressemitteilung veröffentlicht, dass es jetzt nicht mehr empfohlen wird, naja, okay. Aber ich glaube, es ging gut durch die Medien, es hat gut geklickt.
Das hat mega gut geklickt. Ich meine, und das weiß doch jetzt jeder, der Kaspersky, den darfst du dir nicht installieren. Also ist ja jetzt nicht meine Meinung. Also doch, ist natürlich meine Meinung, aber meine Meinung ist ja auch, schneide ich auch raus.
Also lass mal uns Kaspersky abhaken. Jetzt hast du vorhin, sollen wir mal ein bisschen auf was Positives kommen vom BSI? Du hast ja vorhin schon gesagt, dass sie exzellente Dokumente rausbringen.
Also ein paar. Ein paar finde ich auch mega Schrott. Okay. Also diese technischen Richtlinien, würde ich sagen, im Prinzip sind es echt, sind gute Dokumente. Das oberflächliche Entscheidungskriterium, das ich anlege, ist das Dokument getecht oder nicht? Wenn es getecht ist, dann ist das üblicherweise echt ganz gut, muss man echt sagen.
Das heißt, die machen das nicht einheitlich?
Nee. Okay. Also, und da merkst du halt auch, da gibt es irgendwo die Super-Nerds, die da drin sitzen und die sagen, ich schreibe das Dokument entweder in Tech oder leck mich am Arsch, dann schreib es doch selber. Und dann sagen die, ja, okay, gut. Dann schreibt es halt in Tech und wir machen ein PDF, Vorseite irgendwie davor oder so. Aber das sind üblicherweise ganz gute Dokumente. Es gibt aber halt auch schon Standards, die mitentwickelt haben, die ich jetzt nicht so geil finde. Also DE-Mail zum Beispiel. Ne?
Ach, ja, haben die mitgearbeitet?
Ja, gibt es eine technische Richtlinie zu DE-Mail, also die Spezifikation quasi davon.
Kannst du noch mal kurz sagen, was DE-Mail ist oder war?
Gibt's noch. Das ist quasi gedacht als rechtssichere E-Mail-Kommunikation. Ja, ich meine, das Fax war ja in Deutschland die einzig rechtssichere Telekommunikations-fernmündlich-Dingsbums-Übermittlungsmethode. Und Fax ist ja vielleicht nicht mehr so top of the line, sage ich jetzt mal. Und deswegen haben sie es ersetzt durch das nichts Bessere. Und das ist halt E-Mail, aber halt auch nicht gescheit gemacht, ja, sondern halt eigentlich ganz normales E-Mail mit, ja, okay, die Server, die prüfen gegenseitig die Authentizität, aber zum Beispiel keine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, ja. Das müssen die Benutzer weiterhin selber machen bei der E-Mail. Und das wäre halt eine Gelegenheit gewesen zu sagen, okay, wir bauen einen richtig geilen Standard, ja, der richtig gut ist und wirklich die Kommunikation schützt. Haben sie aber nicht gemacht, sondern halt so halbherzig wirkt das, ja.
Ich finde es halt auch schwierig, wenn man das nur auf nationaler Ebene macht, sowas. Zumindest europäisch könnte man es machen.
Das stimmt natürlich, ja. Wobei die Frage ist halt, wie kriegst du die Leute dazu, da mitzumachen? Aber wenn du es halt machst, musst du es halt gescheit machen, finde ich. Und irgendwie, das war halt schon von der Konzeption her irgendwie defizitär einfach. Und das finde ich, wirkt dann so hemdsärmlich, weißt du? Also ich finde es schade. Also ich würde mir wünschen, dass wir ein gutes, starkes BSI haben, ja, das unabhängig ist, wo Experten sitzen, die gute Ratschläge geben, die das auf dem Schirm haben, die das verfolgen, die das kritisch hinterfragen, was in anderen Ländern passiert, die zum Beispiel auch kritisch hinterfragen könnten, was passiert für Standardisierung in den USA durch die NIST, ja, also quasi das Pendant zum BSI. Da ist auch nicht alles super gut, wie das da läuft. Und da wäre es eigentlich ganz gut, kompetente Leute zu haben, die das hinterfragen können. Und das passiert halt meines Erachtens irgendwie einfach relativ wenig bis gar nicht.
Also, wir wünschen uns Unabhängigkeit vom BSI. Wir wünschen uns eine bessere Ausstattung mit Experten.
Also auf jeden Fall halt nicht nur Mitarbeiter einstellen, die irgendwie so IT-Grundschutzdokumente schreiben, sondern die halt wirklich was Relevantes produzieren.
IT-Grundschutz, erklär's mal bitte.
Der IT-Grundschutz, ist der meines Erachtens nach ziemlich hilflose Versuch, irgendwie Unternehmen allgemeinen Rat zu geben, wie sie auf ein sauberes IT-Sicherheitsniveau kommen. Und hilflos deswegen, weil diese Ratschläge, also zum einen sind die halt sehr, sehr umfangreich, ja, also das ganze Dokument ist ziemlich fett oder die Dokumente, dieser ganze Katalog und die Ratschläge, die es da halt drin gibt, die sind teilweise einfach so banal und so dämlich und laufen halt drauf raus, dass du im Endeffekt Policies machst, ja. Und das ist halt einfach, finde ich, für IT-Sicherheit nicht angemessen und nicht zielführend, ja.
Also technische oder organisatorische Policies?
Hauptsächlich halt so organisatorisches Zeug, mhm. ja. Und die Teile, an denen das Ding technisch ist, die sind halt einfach, oh, das ist der pure Cringe, finde ich, ja. Also wenn ich mir das durchlese, da wird Terminologie verwendet, das geht gar nicht, weißt du, was ich meine?
Also da steht drin, dass man Virenscanner installieren sollte.
Da steht zum Beispiel, reden die von gefälschten Zertifikaten, da geht es um digitale mhm. Zertifikate. Und gefälschte Zertifikate, was ist denn das für ein, da regt mich einfach ein bisschen auf, vielleicht bin ich da auch penibel oder so, aber das ist einfach, ich finde es cringe. Und es wird dann noch abgerundet dadurch, dass es am Ende dann eine Zertifizierung dadurch gibt. Das BSI hat ja auch die Hoheit über irgendwie IT-Security-Zertifizierung oder weiß der Geier. Und das ist halt eine ISO 27001. Und die, das ist ja meine absolute Trigger-Zertifizierung. Also echt jetzt, da müssen wir eine eigene Folge über Zertifizierung machen. Da
machen wir eine eigene Folge.
Aber das sind halt einfach nur so, ja, sind halt nur so Binsenweisheiten, die einem da geraten werden. Das ist sau viel Arbeit, das zu machen, aber meines Erachtens nach ist der echte Mehrwert von so einer Zertifizierung, ich sage jetzt mal diplomatisch, marginal.
Ja, was, oder? Wie gesagt, wir machen eine eigene Folge dazu. Es gibt genug Munition, glaube ich. Aber das ist ein wichtiger Punkt, den du nochmal gesagt hast, ne? Dass das BSI eben auch zertifiziert, beziehungsweise dann eben Unternehmen das dann nutzen, um zu zertifizieren. Richtig, ja. Hoffentlich hören die Autoren dieses Dokuments uns nicht zu.
Hoffentlich hören die zu und schämen sich.
ich würde sagen, wir haben ordentliches, kritisches BSI-Bashing gerade betrieben. Aber natürlich sehen wir auch das Positive. Ich finde, da lässt sich schon noch was machen. Sind wir auch drauf eingegangen. Was sind eure Meinungen, was sind eure Gedanken vielleicht zum aktuellen Skandal oder zum BSI allgemein? Schreibt es uns gern an mail@cybersecurityentschlüsselt.de. Dann würde ich sagen, für heute machen wir Schluss.
Genau. Einen schönen Abend noch. Mach's gut.
Du auch. Ciao.
Ciao.